Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Als Predigtext lesen wir miteinander Apostelgeschichte 15, die Verse 1 bis 21. Ein längerer Abschnitt, eigentlich gehörten auch noch die weiteren Verse bis Vers 34 dazu, kann man zu Hause noch mit dazu lesen. Nun, 22. Ich habe mich kurzfristig entschieden, auch noch Vers 22 dazuzunehmen, auch wenn der in den meisten Bibeln schon zum nächsten Abschnitt gezogen ist. Und einige kamen von Judäa herab und lehrten die Brüder, wenn ihr nicht beschnitten worden seid nach der Weise Moses, so könnt ihr nicht errettet werden. Als nun ein Zwiespalt entstand und ein nicht geringer Wortwechsel zwischen ihnen und Paulus und Barnabas, ordneten sie an, dass Paulus und Barnabas und einige andere von ihnen zu den Aposteln und Ältesten nach Jerusalem hinaufgehen sollten, wegen dieser Streitfrage. Sie nun erhielten von der Gemeinde das Geleit, durchzogen Phönizien und Samaria und erzählten die Bekehrung derer aus den Nationen. Und sie machten allen Brüdern große Freude. Als sie aber nach Jerusalem gekommen waren, wurden sie von der Gemeinde und den Aposteln und Ältesten aufgenommen. Und sie verkündeten alles, was Gott mit ihnen getan hatte. Einige aber von denen aus der Sekte der Pharisäer, die gläubig waren, traten auf und sagten, man muss sie beschneiden und ihnen gebieten, das Gesetz Moses zu halten. Die Apostel aber und die Ältesten versammelten sich, um diese Angelegenheit zu besehen. Als aber viel Wortwechsel entstanden war, stand Petrus auf und sprach zu ihnen, ihr Brüder, ihr wisst, dass Gott mich vor langer Zeit unter euch auserwählt hat, dass die Nationen durch meinen Mund das Wort des Evangeliums hören und glauben sollten. Und Gott, der Herzenskenner, gab ihnen Zeugnis, indem er ihnen den Heiligen Geist gab, wie auch uns. Und er machte keinen Unterschied zwischen uns und ihnen, da er durch den Glauben ihre Herzen reinigte. Nun denn, was versucht ihr Gott, ein Joch auf den Hals der Jünger zu legen, das weder unsere Väter noch wir zu tragen vermochten? Vielmehr glauben wir, durch die Gnade des Herrn Jesus in derselben Weise errettet zu werden, wie auch jene. Die ganze Menge aber schwieg und hörte Barnabas und Paulus zu, die erzählten, wie viele Zeichen und Wunder Gott unter den Nationen durch sie getan habe. Als sie aber schwiegen, antwortete Jakobus und sprach, ihr Brüder, hört mich. Simon hat erzählt, wie Gott zuerst darauf gesehen hat, aus den Nationen ein Volk zu nehmen für seinen Namen. Und hiermit stimmen die Worte der Propheten überein, wie geschrieben steht, nach diesem will ich zurückkehren und wieder aufbauen die Hütte Davids, die verfallen ist, und ihre Trümmer will ich wieder bauen und sie wieder aufrichten, damit die übrigen der Menschen den Herrn suchen und alle Nationen, über die mein Name angerufen ist, spricht der Herr, der dieses tut, was von jeher bekannt ist. Deshalb urteile ich, man solle die, welche sich von den Nationen zu Gott bekehren, nicht beunruhigen, sondern ihnen schreiben, dass sie sich enthalten von den Verunreinigungen der Götzen und von der Unzucht und vom Erstickten und vom Blut. Denn Mose hat von alten Zeiten her in jeder Stadt solche, die ihn predigen, da er an jedem Sabbat in den Synagogen gelesen wird. Dann schien es den Aposteln und den Ältesten samt der ganzen Gemeinde gut, Männer aus ihrer Mitte zu erwählen und sie mit Paulus und Barnabas nach Antiochien zu senden. Soweit. Liebe Gemeinde, liebe Gäste, es ist eine äußerst spannende Geschichte, die sich hier abspielt. Hier findet das erste große Kirchenkonzil statt. Und zugleich ein Paradebeispiel biblischer Streitkultur. Heftigste Meinungsverschiedenheiten prallen zunächst einmal ganz unversöhnlich aufeinander. Und doch bleibt am Ende die Einheit erhalten. Deshalb habe ich auch bewusst als Thema der Predigt gewählt, die biblische Streitkultur bewahrt die Gemeinschaft. Man nennt dieses Treffen gemeinhin das Apostelkonzil, denn hier dürften sich ums Jahr 47, 48 nach Christus alle verfügbaren Apostel in Jerusalem versammelt haben, um das strittige Thema zu verhandeln. Dennoch greift die Bezeichnung Apostelkonzil viel zu kurz, wie wir sehen werden. Denn der Kreis derer, die da zur Beratung und Beschlussfassung zusammengekommen sind, greift weit über den Kreis der Apostel hinaus. Aber wie war es dazu gekommen? Den Anfang nahm die Sache in Antiochien. Wir erinnern uns zurück, Brüder aus Zypern und der Kyrenaika in Nordafrika hatten erstmals das Evangelium auch an Griechen, also an Heiden, verkündigt in Antiochien, Apostelgeschichte 11,20. So war in Antiochien die erste christliche Gemeinde entstanden, die zu großen Teilen auch aus Heidenchristen bestand. Judenchristen und Heidenchristen lebten hier in unproblematischer Gemeinschaft miteinander. Man wusste von den verschiedenen Herkünften, aber in Jesus konnte das nicht trennen. Es ging friedlich und brüderlich zu in Antiochien. Und das wurde vom Herrn gesegnet. Es kommt ja nicht von ungefähr, liebe Geschwister, dass gerade Antiochien die Gemeinde war, von der die Missionsreisen des Paulus zunächst mit Barnabas, später mit anderen Begleitern ausging. Diese Gemeinde sandte die Missionare aus. Sie war die Gemeinde, die der Herr für dieses Werk in ganz besonderer Weise gebrauchte. Eine Gemeinde, die in Liebe und Brüderlichkeit zusammenlebte. Aber dann entstand auf einmal Unruhe. Aus Judäa, sagt Lukas, waren einige gekommen, die lehrten die Brüder in Antiochien, ohne Beschneidung gibt es kein Heil. Wer nicht erst durch die Beschneidung Jude wird, damit zum berufenen und auserwählten Volk Gottes gehört, der kann auch nicht zu Jesus gehören und nicht gerettet werden. Wer zum neutestamentlichen Bundesvolk Gottes gehören will, der muss erst einmal nach der Weise Mose ins alttestamentliche Bundesvolk aufgenommen werden, sonst könnt ihr nicht selig werden, so sagen sie. Wir sehen daran, liebe Geschwister, wie schwer es ist, sich von alten Traditionen zu verabschieden. Für den Juden war der Heide von jeher ein von Gott verstoßener, ungeliebter Mensch. Er gehörte nicht zum auserwählten Volk. Er war damit völlig von Gott getrennt. Er kannte noch nicht einmal das Gesetz Gottes. Er lebte also sündig und schmutzig in einer völlig anderen Welt. Wer ihn auch nur anfasste oder in sein Haus ging, wurde für mehrere Tage unrein. Wir kennen diese Problematik vom Hauptmann, der zu Jesus sagt, ich bin nicht wert, dass du in mein Haus kommst. Wer wärst du, ein gläubiger Jude, ein Mann Gottes, der das Haus eines Heiden betritt? Den Kontakt mit solchen mied man, soweit das praktisch möglich war, am besten ganz. Zwar wusste man aus dem Alten Testament, dass eines Tages auch Menschen aus den Heiden gerettet werden sollten, im Heilsvisier Gottes waren gewissermaßen. Aber das sah man nur im Zusammenhang der Endzeit. Am Tag des Herrn sollte die Bekehrung der Heiden mit eingeleitet werden. Vorher war das ohne Bedeutung. Dass mit Jesus der Tag des Herrn in dieser Hinsicht aber schon angebrochen war, das sahen viele nicht. Lukas sagt, diese Männer kamen aus Judäa. In Vers 24 werden sie von den Aposteln und der Jerusalemer Gemeinde bezeichnet als einige von den unseren, denen wir doch nichts befohlen hatten. Also die Gemeinde in Jerusalem stellt sich durchaus zu diesen, die da gekommen waren, als welche von den unseren. Andere übersetzen aus unserer Mitte, aber wichtige Betonung, denen wir nichts befohlen hatten. Wir sehen damit schon den Grund der Unruhe, menschliche Eigenmächtigkeit, das Vorpreschen Übereifriger, die sich nicht an die von Gott geordneten Leitungsstrukturen halten. Diese Menschen, die nach Antiochien aufgebrochen waren und dort Unruhe stifteten, hatten keinen Auftrag, weder von der Gemeinde noch vom Herrn. Wie weit dieser Vorgang mit Galater 2, wir haben den ersten Teil dieses Konflikts, den Paulus Galater 2 beschreibt, da geht es dann noch weiter in den Versen 11 folgende, im Zusammenhang steht mit, also Apostelgeschichte 15, Galater 2, ist meines Erachtens nicht ganz eindeutig zu klären. Spricht einiges dafür, dass es sich um den gleichen Konflikt handelt, denn die Thematik ist absolut dieselbe. Und der Galaterbrief dürfte erst 1 bis 2 Jahre später geschrieben worden sein. Also zeitlich liegt das sehr nah beieinander, um 49 nach Christus. Ich neige allerdings dazu, dass sich Paulus in Galater 2 nicht unmittelbar auf diese Ereignisse bezieht. Denn in Galater 2 sagt er, dass er aufgrund einer Offenbarung hinaufzog. Er sagt nicht, dass er wegen Lehrstreitigkeiten hinaufzog. Das muss sich zwar nicht ausschließen, Aber wir müssen die verschiedenen Töne doch ernst nehmen. Ich werde auf diese Frage nochmal zurückkommen. Zur christlichen Gemeinde in Jerusalem oder Judäa gehörten diese Menschen sicher, sonst wären sie in der Gemeinde in Antiochien nicht aufgenommen und nicht gehört worden. Warum sorgt ihre Botschaft für so große Unruhe? Was ist die Gefahr ihrer Forderung nach Beschneidung? Sie ist das Zeichen des alten Bundes. Und Paulus wird nicht müde zu betonen, wer durch das Gesetz gerettet werden will, der muss das ganze Gesetz halten. Wer also durch die Beschneidung sich wieder unters Gesetz bringen lässt, der ist des ganzen Gesetzes schuldig. In Jesus hat uns aber Gott gezeigt, dass wir nur durch Gnade und nicht durch Halten des Gesetzes gerecht werden können. Das sagt ja Petrus später auch. Warum legt er ihnen eine Last auf, die weder wir noch unsere Väter zu tragen vermochten? Geht gar nicht. Wer also die Beschneidung für heilsnotwendig erklärt, der macht letztlich das ganze Erlösungswerk Jesu zunichte. Und deshalb nennt Paulus solche, ganz scharf in Galater 2, falsche Brüder, die sich eingeschlichen hatten, um die Gemeinde wieder unter die Knechtschaft des Gesetzes zu bringen. Auch das ist übrigens ein Hinweis, dass es möglicherweise um verschiedene Ereignisse geht, denn Paulus nennt sie falsche Brüder, während diejenigen, die in Apostelgeschichte 15 nach Antiochien gekommen waren, nicht den Abstand von der Jerusalemer Gemeinde erfahren. Die Jerusalemer Gemeinde nennt sie nicht falsche Brüder. Dass das Urteil des Paulus und der Jerusalemer Gemeinde so weit auseinandergehen sollten, in dieser Frage vermute ich nicht. Paulus und Barnabas geben auch keinen Augenblick nach in Antiochien. Ein ernsthafter Streit entsteht, die Schrift redet von einem regelrechten Aufruhr, von einer Auflehnung innerhalb der Gemeinde. Gegen diese Lehre, man müsse sich beschneiden lassen. Eine nicht geringe Auseinandersetzung. Es ging handfest, vielleicht auch lautstark zur Sache. Die Juden, so wie ich gelesen habe, haben ohnehin dazu geneigt, sehr heftig in ihren theologischen Streitereien miteinander umzugehen. Da bliebe uns wahrscheinlich manchmal die Spucke weg. Wichtig ist, Paulus und Barnabas stehen in dieser Sache völlig zusammen, nach Lukas, Apostelgeschichte. Auch das deutet darauf hin, dass wir wohl von derselben Streitfrage, nicht aber vom selben Vorgang reden wie Galater 2. Denn dort sagt Paulus, auch Barnabas habe sich verführen lassen, die Gemeinschaft mit den Heidenchristen zu meiden. Außerdem war beim Geschehen von Galater 2 auch Petrus in Antiochien. Davon berichtet Apostelgeschichte 15 nichts. Ich halte es kaum für vorstellbar, dass bei dem, was Lukas berichtet, auch Petrus in Antiochien war, aber eher der Fels der Gemeinde, nicht erwähnt würde. Kann ich mir schlecht vorstellen. Einen Petrus kann man eigentlich nicht ohne weiteres unterschlagen. Ich vermute deshalb, dass Galater 2 von einer ähnlichen Auseinandersetzung berichtet, vielleicht nicht lange vorher, wo Petrus und Barnabas sich von den Judenchristen noch haben beeinflussen lassen. Und durch das klare Auftreten des Paulus Mut bekommen haben, mehr Mut bekommen haben, sich klarer auf die Seite auch der Heidenchristen zu stellen und dass denen das Gesetz nicht auferlegt werden kann. Ich sage aber ausdrücklich, es ist nur eine Vermutung, die versucht, den Gemeinsamkeiten, aber auch den Unterschieden von Galater 2 und Apostelgeschichte 15 gerecht zu werden. Nun aber zum Thema zurück. Eigentlich, und das ist interessant, liebe Geschwister, wie Dinge immer wieder hochkochen können, eigentlich war diese Streitfrage längst entschieden. Es hätte überhaupt gar nirgends bei niemandem irgendeine Unruhe darüber entstehen dürfen. Die Sache war klar. Petrus selbst war ja beim Heiden Cornelius eingekehrt und hatte erlebt, wie Gott dem Cornelius und die Gläubigen in seinem Haus mit dem Heiligen Geist erfüllt hatte. Und darauf hatte Petrus den Cornelius und sein Haus, die seinen Gläubigen, getauft. Die aus den Juden, die mit ihm waren, waren auch damals entsetzt, dass Gott den Unbeschnittenen den Heiligen Geist gegeben hatte. Als Petrus dann nach Jerusalem gekommen war, musste er sich auch damals gleich vor den judenchristlichen Brüdern rechtfertigen. Wir sehen, das Thema war alt. Man kann zurücklesen, Apostelgeschichte 10 und 11. Da kam das alles schon vor, wurde alles verhandelt und wurde zu einer klaren Entscheidung gebracht. Damals hatte Petrus festgestellt, in aller Klarheit, ja, Gott hat ihnen, den Heiden, den Heiligen Geist gegeben, in derselben Weise wie auch uns. Gott selbst hat bestätigt, durch den Glauben an Jesus gehören sie zu uns, gehören sie zur Gemeinde Jesu ganz und gar. Die Lehre dieser Männer aus Juda war also längst widerlegt. Und dennoch gelang es ihnen in Antiochien, darüber eine gewaltige Unruhe zu stiften. Die Streitfrage kochte so hoch, sie ließ sich in Antiochien gemeindeintern nicht regeln. Da ordneten sie an, dass Paulus und Barnabas und einige von ihnen zu den Aposteln und Ältesten nach Jerusalem hinaufgehen sollten, um diese Sache zu klären. Jerusalem war immer noch, auch nach der Verfolgung und Zerstreuung der Gemeinde durch Paulus, als er noch der Saulus war, die Ur- und Hauptgemeinde. Sie war immer noch die Gemeinde mit Autorität. Hier trafen sich nach wie vor die Apostel und auch die Ältesten, also die Gemeindeleitung der Jerusalemer Gemeinde, stand offensichtlich in besonders hohem Ansehen. Jerusalem mit den Aposteln und Ältesten der Gemeinde war offensichtlich die letzte geistliche Entscheidungsinstanz. Dorthin wurde nun eine Abordnung geschickt. Sie ordneten an, lesen wir. Sie, das waren offensichtlich die Menge der Gemeindeglieder von Antiochien, also die Gemeinde. Ich komme da nachher auch nochmal drauf. Es ist interessant, wie exakt Lukas die Ältesten, die Apostel und die Gemeinde unterscheidet, wie er sie in der verschiedenen Reihenfolge benennt. Sie ist Trägerin der letzten geistlichen Verantwortung. So haben es auch Luther und Calvin neu betont. Das war eine der großen Erkenntnisse der Reformation, die leider in den landeskirchlichen Gemeinden nie konsequent umgesetzt wurde. Die volkskirchlichen Gemeinden wurden wieder zu Pfarrgemeinden, was völlig unbiblisch ist. Aber die letzte Autorität und Vollmacht liegt nach der Bibel nicht beim Presbyterium und auch nicht beim Pastor. Sie liegt bei der Gemeinde. Siehe auch die Anordnungen Jesu zur Gemeindezucht, Matthäus 18, Vers 17. Wenn alles andere nichts genützt hat, dann sage es der Gemeinde. Die breite Öffentlichkeit der Gemeinde ist zwar nicht die erste, das ist ganz wichtig zu sehen, aber der letzte Schritt, wenn vorher im engeren Kreis der leitenden Brüder eine Einigung nicht erzielt werden konnte. Dann hat die Gemeinde das letzte entscheidende Wort. Wenn er sie nicht hört, dann halte ihn als einen Heiden und Zöllner. Es gilt es festzuhalten, liebe Geschwister, die Wirklichkeit sieht, wenn ich sehe, in fast allen christlichen Gemeinden, landeskirchlich oder freikirchlich, anders aus. Aber nach der Bibel ist die Instanz für die Gemeindezucht, die Gemeinde, nicht das Presbyterium, nicht der Pastor. Die Gemeinde entscheidet. Paulus und Barnabas und einige von uns ziehen nach Jerusalem. Und sie wurden von der Gemeinde geleitet. Dieses Geleit hat sicher eine praktische und eine geistliche Seite. Die geistliche, die Gemeinde hat für diese Abordnung gebetet, hat sie gesegnet und sie der Reise des Herrn anbefohlen. Und ganz praktisch werden einige aus der Gemeinde diese Abordnung auch ein Stück des Weges begleitet haben. Es war schließlich eine höchst wichtige Angelegenheit. Man war damals auch viel beschäftigt, wahrscheinlich viel mehr noch als heute. Aber man war nicht so zerstreut in den oberflächlichen Dingen des Alltags und der Vergnügungen und deshalb hatte man trotz reichlicher Arbeit Zeit für das Wesentliche. Und das Wesentliche war hier das Geleit der Brüder in dieser so wichtigen Sache. Da werden über Kilometer hinweg, liebe Geschwister, von Antiochien Richtung Jerusalem noch erregte und engagierte Gespräche stattgefunden haben, bevor die Begleiter dann wieder nach Antiochien zurückkehren mussten in ihre Familien und an ihren Arbeitsplatz. Lukas vergisst nicht zu berichten, unterwegs erzählten sie begeistert davon, hier nun wieder Paulus und Barnabas, dass sich nun auch die Heiden zu Jesus bekehren und die Freude bei den Brüdern war aller Orten groß. Und so kommen sie in Jerusalem an. Wir sehen auch hier die Bedeutung der Gemeinde. Als sie aber nach Jerusalem kamen, wurden sie empfangen von der Gemeinde und von den Aposteln und den Ältesten. Die Gemeinde ist hier, was um die Aufnahme der anderen geht, als erste genannt, vor den Aposteln. Später ist das wieder anders, wenn es um die Lehrfrage geht. Da stehen die Apostel vorn, die Gemeinde hinten. Hier ist die Gemeinde zuerst genannt, dann die Apostel und dann die Ältesten von Jerusalem. Als erstes dürfen Paulus und Barnabas verkündigen, was Gott durch sie unter den Heiden getan hat. Da ist noch die ganze Gemeinde versammelt. Und dann prallen die gegensätzlichen Meinungen aufeinander. Es kommt zum geistlichen Kampf. Luther und Elberfelder übersetzen, einige aber aus der Sekte der Pharisäer, die gläubig geworden waren. Der Begriff Sekte ist allerdings für unsere Ohren zu scharf für das, was hier gesagt ist. Dieser Begriff im Griechischen meint zunächst einmal ganz schlicht und wertneutral eine Gruppe oder Partei. Der negative Begriff, die negative Deutung Sekte, bekam dieses Wort erst später. Es sind Menschen, Männer, Pharisäer, die zum Glauben an Jesus gekommen waren. Das wird ihnen nicht abgesprochen. Aber sie haben eben vieles noch nicht verstanden. Sie sind noch stark in ihrer alten Denkart, in ihren Traditionen, in dem, was sie von Kindesbeinen gelernt haben, gefangen. Und das kann manchmal falsch sein. Und so betont diese Gruppe, man muss sie, nämlich die Heiden, beschneiden und ihnen gebieten, das Gesetz Moses zu halten. Und nun kommt die nächste wichtige Beobachtung, liebe Geschwister. Die Diskussion, das nähere Behandeln dieser Streitfrage wird jetzt nicht mehr in der breiten Öffentlichkeit der Gemeinde geführt. Vielmehr ziehen sich jetzt die Apostel und die Ältesten der Gemeinde von Jerusalem zur geistlichen Beratung zurück. Zwar haben alle Geschwister den Heiligen Geist, aber bei weitem nicht jeder ist deshalb zum Apostel, zum Lehrer oder zum geistlichen Leiter berufen. Bei weitem nicht jeder hat das gleiche Maß an geistlicher Erkenntnis. Und so ernst die Gemeinde genommen wird, so ernst wird auch die von Gott berufene Leitung genommen. Also es ist hochinteressant, es lohnt sich zu Hause mal dieses ganze Kapitel nur unter dem einen Aspekt durchzulesen, wo wird wer genannt und wo wird wer in welcher Reihenfolge genannt. Ist mir eigentlich auch noch nie, außer jetzt bei der Vorbereitung auf die Predigt, so deutlich geworden. Und ich denke, Lukas wählt in Übereinstimmung mit der damaligen Tradition ganz genau die Reihenfolgen jeweils in einer sehr bewussten geistlichen Weise. Zum entscheidenden Lehrgespräch ziehen sich die geistlich Leitenden zurück. Das hat auch ganz praktische Gründe, liebe Geschwister. Wir wissen, wenn ein heikles Thema gleich von Anfang an in einer breiten Öffentlichkeit diskutiert wird, dann geht sehr viel unqualifiziert und emotional durcheinander. Es ist wichtig, dass erstmal gewissermaßen ein theologischer Ausschuss gebildet wird, der die Sache strukturiert, vorbereitet und durchdenkt. Die Gemeinde kommt dann auch wieder vor. An der Stelle, an der Gott sie in diesem Vorgang angeordnet hat, das sehen wir zum Schluss. Aber zunächst mal ist die geistliche Leitung, das sind vor allem die Apostel, diejenigen, die zu entscheiden haben. Es ist interessant, die Apostel stehen in dieser ganzen Sache immer vor den Ältesten, weil es um eine übergemeindliche, grundsätzliche Lehrentscheidung geht. Und da sind die Apostel als die übergeordnete, von Gott berufene geistliche Instanz diejenigen, die die Hauptverantwortung tragen. Wenn es mehr um die praktischen Dinge geht, gemeindeinterne Angelegenheit, da ist die Gemeinde mehr gefragt und auch die Ältesten der Gemeinde. Nun gibt es auch in dieser kleineren Gruppe der Apostel und der Ältesten viel Wortwechsel. Eine klare Erkenntnis scheint sich nicht abzuzeichnen. Und da steht Petrus auf und ergreift das Wort. Er greift zurück auf die Erkenntnisse im Haus des Heiden Cornelius, Apostelgeschichte 11. Petrus muss seinen Brüdern nochmal in Erinnerung rufen, es ist doch nicht erst heute der Paulus, der Heiden das Evangelium verkündigt und sie tauft. Schon längst vorher hat mich doch Gott dazu berufen und gesandt, den Heiden das Evangelium zu bringen. Vers 7. Und Gott, der die Herzen kennt, gab ihnen Zeugnis, indem er ihnen den Heiligen Geist gab, wie auch uns. Gott gab ihnen Zeugnis. Und er, Gott, machte keinen Unterschied zwischen uns und ihnen. Petrus weist in vollmächtiger Weise auf das eine Entscheidende hin. Gott selbst hat die Sache längst entschieden. Gott selbst. Er hat keinen Unterschied gemacht. Er hat ihnen den Geist gegeben, wie auch uns. Und deshalb Vers 10, was versucht ihr denn nun Gott? Das ist eine enorm scharfe Feststellung des Petrus. Eine sehr ernste Mahnung. Man kann sagen, die ernsteste, die überhaupt möglich ist. Was versucht ihr Gott? Habt ihr denn nicht begriffen, wer hier anders entscheiden will, als Gott schon längst entschieden hat? Der stellt sich gegen Gott. nicht gegen den Paulus, nicht gegen den Barnabas, nicht gegen die Heidenchristen in Antiochien, der stellt sich gegen den Herrn der Gemeinde selber. Mehr Gewicht kann man in eine Aussage überhaupt nicht legen. Interessant ist, dass die Sache mit dieser klaren und biblisch unwiderlegbaren Feststellung des Petrus noch nicht entschieden ist. Das Beharren im eigenen Willen und Denken ist oft fast unerschütterlich und lässt sich auch durch den Heiligen Geist oft nur ganz mühsam überwinden, wieder wirklich auf die Spur des Herrn zu kommen. Sprachlich fährt Petrus dann übrigens hochinteressant fort, man liest leicht drüber hinweg in Vers 11. Wir aber glauben durch die Gnade des Herrn Jesus Christus gerettet zu werden, gleicherweise wie auch Sie. Ich weiß nicht, ob es euch auffällt, was Petrus da macht. Er dreht auf einmal die Logik um und macht nicht mehr die Apostel und die Gemeinde in Jerusalem zum Vorbild für die Heiden. Das war vorher. Sie haben den Heiligen Geist bekommen, wie wir auch. Und jetzt dreht Petrus um und sagt, wir wie auch Sie. Er macht mit dieser kleinen sprachlichen Umstellung die Heidenchristen und deren Weg zum Heil zum Vorbild für sich selbst und die Apostel. Er wertet damit die Heidenchristen unglaublich auf. Was ist die Reaktion? Da schwieg die ganze Menge still. Zweimal wird das betont, zunächst Vers 12 und dann nochmal Vers 13. Und das ist gar nicht schlecht, liebe Geschwister. Nicht umsonst sagt das Sprichwort, Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Es gibt Situationen, da stürmt Neues auf uns ein. Da werden liebgewonnene Überzeugungen fundamental in Frage gestellt mit durchaus gewichtigen Argumenten. Da fängt der Verstand an zu begreifen. Aber das Herz ist träge und wehrt sich noch mit Kräften. Und dann ist Schweigen angesagt. Einfach hinhören, nachdenken und sich und seine Erkenntnisse in Frage stellen lassen und nicht schon abwehren, bevor man wirklich durchdacht und verstanden hat. Interessant ist, jetzt dürfen Paulus und Barnabas noch einmal erzählen, wie große Zeichen und Wunder Gott durch sie getan hatte unter den Heiden. Ich habe mich gefragt, warum kommen die jetzt nochmal zu Wort? Die haben doch schon erzählt vor der ganzen Gemeinde. Warum jetzt nochmal? Ich denke, weil viele beim ersten Mal erzählen noch gar nicht bereit waren, richtig zuzuhören. Die waren noch so voll in ihren Herzen mit ihren Vorurteilen, mit ihren vorgefassten Meinungen, mit ihrer inneren Abwehr gegen das, was Paulus und Barnabas zu berichten hatten. Die waren voll und ganz damit beschäftigt, ihre Argumente gegen Paulus und Barnabas zurechtzulegen. Die hatten gar keinen Kopf, richtig hinzuhören. Und das Gehörte hatte ihre Herzen nicht erreicht. Erst jetzt werden sie allmählich offen und bereit, wirklich zuzuhören. Aber es dauert. Auch danach, nachdem Paulus und Barnabas nochmal breit und ausführlich erzählt haben, wie große Zeichen und Wunder Gott durch sie getan hat, herrscht nachdenkliches Schweigen unter den Aposteln und Ältesten. Vers 13. Grundfesten der eigenen Überzeugung werden auf einmal fundamental erschüttert durch das Zeugnis des Paulus und Barnabas, aber auch des Petrus, ja durch das Zeugnis Gottes selbst, wie Petrus gesagt hat. Und bevor wir Gott widersprechen, da sollten wir in der Tat lieber schweigen. In dieses Schweigen hinein ergreift einer das Wort, der nun auch wirklich das Wort zu ergreifen hat, Jakobus, der Bruder des Herrn, der leibliche Bruder. Er ist der geistliche Leiter der Gemeinde in Jerusalem geworden und zu einer großen Autorität mit den Aposteln. Und er ist der Vertreter der Judenchristen schlechthin. Und er ist deshalb, wo es um das Verhältnis von Heiden und Judenchristen geht, auch der, der in dieser Position steht, der jetzt hier das vermittelnde Wort zwischen Heidenchristen und Judenchristen, zumindest von judenchristlicher Seite aus, zu sagen hat. Und dazu gebraucht ihn der Geist Gottes. Er schlägt den Bogen vom Gehörten, vom Erlebten des Paulus, des Barnabas und des Petrus zur Schrift. Er bezieht sich ausdrücklich nur auf Petrus, Vers 14. Simon hat erzählt. Das dürfte argumentativ klug gewesen sein. Paulus und Barnabas haben sich als Heidenapostel schon sehr weit zum Fenster hinausgelehnt. Und Paulus ist in Jerusalem immer noch zu gut als Verfolger der Gemeinde bekannt. Er darf froh sein, überhaupt als Bruder angenommen zu sein. Er gehört aber definitiv noch nicht zu denen, die das Ansehen hatten, wie er selber ja Galater 2 schreibt. Die Autorität ist er in Jerusalem nicht. Das ist Petrus. Und deshalb bezieht sich Jakobus auf Petrus und auf sein Zeugnis. Und von dort schlägt er den Bogen zur Schrift. Das ist bis heute wichtig. Jede Erfahrung muss an der Schrift geprüft werden. Und das tut Jakobus hier. Und er stellt fest, was Petrus, damit unausgesprochen auch Paulus und Barnabas, erlebt haben. Das ist genau das, was Gott durch die Propheten vorhergesagt hat. Es ist schriftgemäß. Und dann zieht er die Schlussfolgerung, das vollmächtige Wort eines vollmächtigen Mannes ab Vers 18. Darum urteile ich. Vom griechischen Wortlaut her gibt Jakobus keine Anordnung. Er fasst einer gültigen Entscheidung, derer, die eine Entscheidung zu treffen haben, nicht vor. Er tut nur das, was ihm zu tun gebührt, nämlich seine eigene Meinung in aller Klarheit kundzutun, wie die Sache seiner Meinung nach geistlich zu beurteilen ist. Und er sagt, man soll den Geschwistern aus den Heiden keine unnötige Unruhe aufladen und machen. Nur drei Dinge soll man ihnen nahelegen. Es sind in Wirklichkeit drei, keine vier, wie wir sehen. Erstens die klare Trennung vom Götzendienst, zweitens keine Unzucht und drittens, das gehört zusammen, kein ersticktes Essen und kein Blut. Das ist erstaunlich wenig, denn das erste und zweite ergeben sich sowieso zwingend. Sie entsprechen dem ersten und dem sechsten beziehungsweise siebten Gebot. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben und du sollst nicht Ehe brechen. Ist ohnehin der für alle verbindliche Wille Gottes. Hätte eigentlich gar nicht mehr separat festgehalten werden müssen. Warum empfiehlt Jakobus gerade diese beiden Dinge? Weil ich denke, das sind gerade die Dinge, die für die Heidenchristen eine besondere Gefahr darstellen und Herausforderung. Sie leben im Umfeld, das Götzendienst übt. Und da gilt die klare Absonderung vom Götzendienst. Die Gefahr ist ja bis heute groß, dass die Verwandten und die Nachbarn sagen, ja gut, okay, dann glaubt halt an diesen Jesus. Deshalb müsst ihr euch doch nicht von unseren lieben alten Göttern abkehren. Man kann doch sowohl als auch auf zwei Hochzeiten tanzen. Und Jakobus empfiehlt in aller Deutlichkeit zu sagen, nein, das geht nicht. Klare Absonderung vom Götzendienst. Zweitens, gerade in der heidnischen Umwelt, griechisch-römisch, aber sicher auch der kanaanäischen Umwelt, waren die sexuellen Ausschweifungen riesengroß, allgegenwärtig und relativ problemlos gesellschaftlich anerkannt. Dass beispielsweise die Griechen auch berühmte Männer ihre homosexuellen Liebesknaben hatten, dass auch berühmte Männer ihre Hetären, ihre Geliebten hatten, nebenher war gesellschaftlich überhaupt kein Problem. Tempelprostitution und alles drum und dran. Also die ganze breite Wüste und schlimme und schmutzige Palette sexueller Ausschweifungen war allgegenwärtig. Und gerade in diese Situation hinein gilt deshalb die zweite Betonung, mit dem allen haben Kinder Gottes nichts zu tun. Die leben in dieser Frage klar und eindeutig. Und dann das Dritte. Nur das Dritte geht über den allgemeingültigen Willen Gottes über die 10 Gebote hinaus und ist eine Art Zusatzforderung, das Enthalten vom Blut und vom Erstickten. Beides gehört inhaltlich zusammen, denn das Erstickte hat ja das Blut noch im Fleisch. Erst durch das Schächten kommt ja das ganze Blut weitgehend raus und ist damit für den Juden dann koscher. Hier geht's schlicht um die Tischgemeinschaft. Die Tischgemeinschaft ist ja in der Gesellschaft des Orient überhaupt von herausragender Bedeutung und durch die Verbindung von Liebesmahl und Abendmahl in der Gemeinde ist sie das natürlich auch für die christliche Gemeinde. Diese Anordnung, sich vom Erstickten und vom Blut zu enthalten, ist nicht nötig um des Heils willen, aber sie ist nötig um der Gemeinschaft willen zwischen Judenchristen und Heidenchristen. Wenn die Heidenchristen da keine Rücksicht nehmen auf die Judenchristen, die sich hier noch ans Wort Gottes gebunden sehen, dann besteht keine Möglichkeit der Gemeinschaft mit ihnen, keine Tischgemeinschaft. Und liebe Geschwister, stellt euch vor, wir könnten keine Tischgemeinschaft miteinander haben. Nicht nach dem Gottesdienst bei Kaffee und Gebäck sitzen miteinander, nicht beim Gemeindeessen wie demnächst wieder beim 60-jährigen Jubiläum. Wir könnten keine Liebesmahle feiern, ja kaum miteinander Abendmahl feiern. Was wären wir für eine Gemeinde? geht nicht. Und deshalb diese Anordnung in diese Situation hinein. Diese Gemeinschaft, auch die Tischgemeinschaft, wurde durch das rechte geistliche Ringen der Brüder erhalten, trotz ursprünglich sehr ernsthafter Differenzen. Ich will zum Schluss nochmal zusammenfassen. Was waren die wichtigsten Schritte, die bis heute in diesem Vorgang für uns von Bedeutung sind? Erstens, die Brüder in Antiochien laufen nicht einfach auseinander. Die hätten ja sehr schnell sagen können, okay, dann seht ihr es halt so und wir sehen es anders, ihr geht euren Weg, wir gehen unseren Weg. Tun sie nicht. Sie halten aneinander fest, sie ringen um die Einheit. Zweitens, als der Streit sich gemeindeintern nicht lösen lässt, suchen sie die Hilfe und den Rat und die Entscheidung vollmächtiger Brüder von außen. Auch das ist bis heute wichtig. Allerdings sollte man sich nicht an Kirchenfunktionäre wenden. Und die gibt's auch in den Leitungsetagen der Freikirchen en masse. Ich habe das selber verschiedentlich erfahren, da muss ich nicht drauf eingehen, aber da geht grundsätzlich nichts Gutes draus hervor. Aus einem einfachen Grund. Funktionäre haben die Interessen der Organisation im Blick, nicht die Wahrheit. Ganz grundsätzlich gilt auch für Kirchenfunktionäre im landes- wie freikirchlichen Bereich aller Art, habe ich erlebt. Bei Brüdern, denen ich nie zugetraut hätte, wenn es um solche Fragen geht, werden sie zu Funktionären, die nur noch das Interesse der Organisation vertreten, nicht mehr die Wahrheit im Blick haben. Deshalb also keine Funktionäre um Rat fragen, sondern geistlich vollmächtige Brüder, die die Wahrheit lieben. Drittens, hinhören. Hinhören. Zweimal dürfen Paulus und Barnabas erzählen, was Gott getan hat. Ernsthaftes Aufeinanderhören, ernsthaftes den anderen verstehen wollen und nicht schon vorher meinen zu wissen, was der andere meint und denkt und ihn verurteilen, bevor man ihn verstanden hat, sondern hinhören. Und viertens, schweigen. Wie schwer fällt uns das Schweigen, liebe Geschwister, mir auch. Ich reihe mich hier voll ein in die Truppe der Sünder, die da immer wieder schuldig werden. Schweigen, das ist ein fundamentaler Bestandteil christlicher Streitkultur. Schweigen können. Wie viel Streit in christlichen Gemeinden hätte vermieden werden können, wenn Menschen und auch Brüder geschwiegen hätten, wo sie nichts zu sagen hatten. Schweigen. Und dann das fünfte und das letzte. Aus dem Schweigen und aus dem rechten, ernsthaften Hinhören aufeinander und vor allem auf Gott und sein Wort. Das ist natürlich das Entscheidende. Aus diesem Schweigen und Hören kann dann das vollmächtige Wort gesprochen werden, das den Streit klärt und die Gemeinschaft bewahrt. Und dazu wird dann auch die Gemeinde wieder hinzugenommen. Deshalb habe ich mich doch heute Morgen noch entschieden, Vers 22 dazu zu nehmen. Dann schien es den Aposteln und den Ältesten samt der ganzen Gemeinde gut. Beides wichtig zu sehen. Jetzt ist die Gemeinde wieder dabei. Nachdem die leitenden Brüder zur Entscheidung gekommen sind, treten sie mit ihrer Erkenntnis wieder vor die Gemeinde. Die letztgültige Beschlussfassung und die Zustimmung der Gemeinde ist hier wichtig. Also die Apostel sagen nicht, so wird's gemacht und die Gemeinde hat es einfach zu schlucken. Aber da es sich um eine grundlegende Lehrfrage handelt, stehen trotzdem die Apostel an erster Stelle. Dann die Ältesten und dann die Gemeinde. Sie ist dabei, aber an letzter Stelle. Das heißt, in einer grundsätzlichen Lehrfrage bleibt die entscheidende Verantwortung natürlich in der Hand der Apostel. In der Gemeinde Jesu gibt es nicht einfach eine Basisdemokratie. Aber wenn die Apostel, wenn die leitenden Brüder in einer Sache übereingekommen sind, dann bringen sie es zur Zustimmung vor die Gemeinde. Natürlich ist zu erwarten von der Gemeinde, dass sie die geistlichen Gedanken der leitenden Brüder mit Ernst hört. Aber wenn die Gemeinde trotzdem die Meinung hat, sie müsse von der Schrift her gewichtige Argumente dagegen vorbringen, dann muss sie auch den Raum haben, das sagen zu dürfen. Und es ist wichtig, um der Einheit willen, dass am Schluss die Sache von allen gemeinsam, nicht nur von den leitenden Brüdern, sondern auch von der Gemeinde in ihrer Gesamtheit getragen wird und Zustimmung erfährt. Liebe Geschwister, dass doch auch wir durch den Geist Gottes eine solche Gemeinde sind, wo wir im Schweigen und im rechten Hinhören aufeinander und auf Gott Gemeinschaft durch alle Zeiten hindurch haben, die sich bewährt und die immer enger wird. In unserem Herrn Jesus Christus. Amen.